Okay, sind wir schon drauf? Ja, gut. Hallo Matthias.
Hallo Sven.
Technische 2000er Probleme zum Einstieg. Das Jahr 2000. Schön dich darüber befragen zu dürfen. Ich habe beim Erinnern und Traumata wiederbeleben aus dem Jahr 2000 gedacht, das ist eigentlich ganz beruhigend, dass sich nichts geändert hat.
Ja, wir sind ein bisschen älter geworden, ne?
Ja, leider. Aber ja, also, dass ich dachte, so die Mechanismen, also so, wir mussten auch damals, das war so diese Angstporno rund um die Uhr, wir mussten auch damals eigentlich umgehend sterben, wenn wir jetzt nicht sofort dies und das machen. Es gab auch damals schon so Seuchen und Kriegsgefahr und die KI bringt uns alle um oder so. Ging dir das auch so? Ich dachte, das ist einerseits beunruhigend, aber irgendwie auch beruhigend für heute, weil der eine oder andere wirft uns ja mal vor, dass wir jetzt auch so dunkel und so, dass wir sonst so viel Sorgen machen und dass wir jetzt so, das ist doch, wird doch alles nicht so heiß gekocht, wie es gegessen wird oder wie das heißt.
Also oder das, umgekehrt.
Ja, irgendwie so, ja. Gut, nee, aber dann lass uns doch da direkt mal hineinsteigen.
Ja, also ich bin ja froh, dass ich den 1. Januar 2000 überhaupt erlebt habe, ehrlich gesagt. Ich hatte große Sorge.
Ja.
Der Jahr 2000 Bug, der hat uns ja alle bedroht. Das müssen wir, glaube ich, für die jungen Leute erklären. Was hatte das damit auf sich?
Soll ich dir das erklären? Nee, du sollst den jungen Leuten das erklären.
Ja, kann ich das auch erklären. Also es war halt so, dass die Computertechnik ja damals schon eine große Verbreitung gefunden hat, nicht nur im Sinne der Heimcomputer, sondern auch im Sinne der Steuerung von kritischer Infrastruktur. Finanzströme, Kernkraftwerke, Atomwaffen und vielleicht auch Backmaschinen oder was, keine Ahnung. Und
Ampeln.
Die Ampeln und Wasserwerke, was weiß ich, alles, jedenfalls alles war schon computerifiziert. Aber das Problem war, dass die Datumsanzeigen in den Betriebssystemen, glaube ich, nur zwei Stellen kannten, nämlich die letzten beiden Stellen des Jahres, nämlich dass wir dann von 76, 78, 79 bis auf 99 kam und dass der Umschlag zum Jahr 2000 dann eben in Richtung 00 führen würde, wenn ich das richtig verstanden habe, und dadurch diese Systeme alle vom Zusammenbrechen bedroht sein würden, weil die nicht damit klarkommen, dass es dann wieder zurückgeht ins Jahr 0. Und deshalb hat man Menschen geraten und auch wohlweislich haben sich einige auf Vorsorgen eingelassen, ein bisschen sich einzustellen, indem sie etwa eine ausfallende Wasserversorgung kompensieren. Ich bin tatsächlich noch extra zu meinem türkischen Lebensmittelladen gefahren, habe mir zwei Sixpacks Wasser mehr gekauft, als ich es eigentlich wollte, weil ich dachte, ich muss mich irgendwie darauf vorbereiten. Also mein Prepper-Gen wurde da angesprochen.
Ja, das war dein Schutz für den Zusammenbruch. Zwei Flaschen Wasser mehr.
Nee, 12 Flaschen
Wasser. Ach, 12 Flaschen, ja, immerhin.
Also zwei Sixpacks, ne? Also zwei, das.
Ja. Und also da ich nie was besser weiß als du, in dem Fall nur die kleine Korrektur, es waren nur 6 Stellen in diesen Codes, die wir seit, also Tag, Monat, Jahr.
Das meint, ja, aber für das Jahr waren nur
genau,
2 Stellen. Genau.
Da hatten sie gespart, und deswegen die Befürchtung, dass mit dem Umspringen auf 00 plötzlich ganz viele Neugeborene irgendwie 36 Jahre Rente nachfordern.
Richtig, ja.
Aber interessanterweise, also auch mit deinen 12 Flaschen und der großen Sorge, wir kaufen Kerzen, Benzin und Wasserflaschen, es ist gar nichts passiert, oder?
Ich war ein bisschen enttäuscht.
Ja, ich auch.
Also ich war so enttäuscht. Ich hatte damals war das mit den Weltuntergängen, wir waren ja so ein bisschen erprobt durch diverse andere Katastrophen, die es vorher schon gab. Also angefangen bei Tschernobyl, das war so meine erste, das Waldsterben. Ich hatte ja auch gelesen bei Holmer von Dittfurt, dass es im Jahr 2000 keinen einzigen Baum mehr geben würde in Deutschland. Mhm. Da war ja relativ wenig passiert bis zum 31.12.1999. Ich dachte, jetzt über Nacht sterben alle Bäume.
Und
ich habe kein Wasser mehr, nichts mehr zu essen und so. Ich dachte, außer jetzt meine zwei Sixpacks stilles Wasser. Und ich war schon ein bisschen enttäuscht.
Mhm. Ja, aber es ist so, wenn man den Bogen nach heute schließt, habe ich so den Eindruck, einmal das, also dass man sagt, jetzt wird jetzt die KI versagt, ihr müsst alle jetzt sterben. Aber das gab es ja auch auf vielen anderen Ebenen. Habe ich dann so beim Durchgucken dieser ganzen Dinge, wir werden gleich noch, glaube ich, sprechen über diese platzenden Dotcom-Blasen und was ist da so.
Ja, der ganze Eiter, der da durch das Jahr gespritzt ist.
Ja, der ganze Beiter, hieß das wahrscheinlich. Aber auch der ganze Rest, also ich habe dann gesehen, es gab auch damals schon Krieg. Die Russen waren auch damals im Krieg, weißt du das noch? In Tschetschenien?
Gegen Afghanistan?
Oder? Nee, das war Tschetschenien. Also da ist Putin an die Macht gekommen in Russland. Nachfolger von Herrn Jelzin. Und seitdem ist er ja an der Macht.
Der Boris.
Ja, und hat dann auch gleich mal den zweiten Tschetschenienkrieg angefangen. Also von daher ist auch da eine Parallele.
Da kann man mal sehen, wie kriegslüstern der ist. Kaum ist er an der Macht, schon marschiert er irgendwo ein, ne?
Ja, das müsste man wahrscheinlich in einer Extrasendung vertiefen, wie das alles so zusammenhing mit seinem, wer da was gesprengt hat. Aber jedenfalls, russischer Angriffskrieg, völkerrechtswidrig gegen Tschetschenien, und wir hatten auch damals schon hochgradig korrupte Politiker. Fand ich auch sehr beruhigend. Scheint also, erinnerst du dich?
Helmut Kohl, Parteispendenaffäre?
Ja.
Ja.
Wann kriegst du die Zusammenhänge noch zusammen? Oder? Ja.
Ich habe mein Ehrenwort gegeben, dass ich darüber nicht sprechen werde.
Hat er das gesagt?
Ja. Ach so. Das war doch seine Ausrede, weshalb er sich auch von einem Untersuchungsausschuss da nicht hat hinreißen lassen, seiner Pflicht als rechtsunterworfener Bürger nachzukommen, sondern er hat das Ehrenwort höher veranschlagt als die parlamentarischen Verfahren der Aufklärung. Ja. Hat mir damals imponiert.
Ja, aber nochmal dann auch für die Jüngeren. Also Helmut Kohl war damals kurz vorher noch Kanzler, zu 2000
bis
war
98,
schon Schröder-Kanzler.
Ja. Ja.
Und es gab dann diese Parteispendenaffäre, wir wollen das mal kurz rekapitulieren, hatte der ein Herr Schreiber, glaube ich, dem Herrn Schäuble, der CDU-Vorsitzende, 100.000 Euro in bar zugesteckt. Das kam dann ans Licht, korrigiere mich. Und Kohl sollte sich dann auch äußern zu dieser Parteienfinanzierung, hat dann in der Tat gesagt, nö, kann ich nicht machen. Aber es ging schon nicht um Kleingeld. Also wenn ich das richtig rekapituliere.
Da waren ja Großspender auch noch am Werk.
Ja, ja, genau. Die ja auch dann sich zur Verfügung gestellt haben, ihn wegen seines Ehrenwortes zu verteidigen. Aber da ging es doch schon dann um 44 Millionen Rückzahlung noch in D-Mark und dann nochmal 7 Millionen und so weiter. Also
das sind doch alles Kleckerbeträge. Wenn man das mal mit den Bundesliga-Gehältern der Spieler von heute vergleicht oder den Sondervermögen, die wir zur Lösung von Problemen, die wir erst schaffen mussten, veranschlagen. Ja. Also das klingt ja für mich alles lächerlich, ehrlich gesagt.
Ja, du hast ja recht. Na gut, ja, dann sagen wir es. Ich habe dann, also jetzt kurz vorm Aufzeichnen kam ja nochmal dieses Zitat, das ich nicht kannte, das fand ich ganz schön von Herrn Kissinger. Kennst du das? Korrupte Politiker sorgen dafür, dass die anderen 10% schlecht aussehen. Das finde ich sehr schön.
Ja, gut. Das, aber das ist ja so ein bisschen auch ein Beispiel für Tautologie, ne? Also korrupter Politiker, weißer Schimmel.
Mhm.
Ja. Und.
Okay, und dann, aber ja. Es gab ja noch eine zweite Panikwelle, wollen wir nicht vergessen. Du weißt auch da, wovon ich spreche. Clemens, der uns heute wieder zusammenfährt, weiß es nicht. Aber
ja. Es wurde BSE. Ja,
genau, es wurde doch im Szenesprachgebrauch ersetzt. Bist du wahnsinnig durch, hast du zu viel Rindfleisch gegessen?
Ja.
Das ist doch damals entstanden, diese Formulierung. Das war der BSE-Skandal. Kriegst du den noch zusammen?
Ja. Ich habe ja sehr lange auf Rindfleisch verzichtet. Was mir dann wiederum die Grünen sehr sympathisch macht, weil die fordern ja, dass man 10 Kilo Fleisch pro Tag essen soll, ne?
Ja, das habe ich auch gehört.
Machen die heutzutage.
Sorry,
und ein bisschen nachholen. Und ich weiß gar nicht, wie man das schaffen soll. Aber damals war das mit dem Rindfleisch halt schwierig, weil die Rinder ja, die haben ja, das muss man ja auch sagen, die mussten ja kannibalischerweise Tiermehl essen.
Mhm.
Und was eigentlich eine sinnvolle Verwendung von Rohstoffen ist, aber weil wir Menschen da ja so ein bisschen moralistisch überhöhen, haben wir das als Ursprung einer Katastrophe betrachtet und daraufhin entstanden bestimmte Erkrankungen bei Tieren und scheinbar auch bei Menschen, das Jakob-Kreuzfeld-Krankheit, glaube ich, hieß sie.
Kreuzfeld-Jakob, ja.
Oder Kreuzfeld, ja, was ist denn?
Ja, gut, ja, ja,
bayerisch, richtig,
ja, Jakob-Kreuzfeld, ja.
Ja. Und alle Menschen waren, also es war, das war man sowieso damals gewohnt, dass man im Fernsehen hörte, was man essen soll und was man nicht essen soll. Da hat sich ja die Panikmache noch auf die leibnahen Verrichtungen bezogen. Und dann hat dann also gehört, man darf das nicht essen, man darf dieses nicht. Also in Eiern war dann schon mal Plutonium und in Marmelade war Fett und in Rindfleisch war jetzt Jakob Kreutzfeld. Mhm. Ich das richtig in Erinnerung habe, und deshalb durfte man das nicht essen. Und alle waren total hysterisch und wir dachten, wir müssten alle sterben, wenn wir nur ein Stück Rindfleisch essen. Mhm. Bis dann irgendwann McDonald's wieder den Burger mit englischem Rindfleisch betrieben hat und die Leute dann gemerkt haben, es ist vielleicht gar nicht so schlimm. Also das ist so meine Erinnerung daran.
Ja, war auch meine. Ich hatte,
ist da ein bisschen was richtig?
Alles, fast alles bis auf Jakob Kreutzfeld. Ich hatte so im Rückblick nur, hatte ich das viel größer in Erinnerung, als es eigentlich tatsächlich war. Also ich dachte, wir haben...
Sag bloß, das war so eine aufgeblähte Scheinpanik.
Naja, man hat doch... Kennst du das nicht, dass man so zurückdenkt und sagt, ja, da war echt eine Menge los, die ganzen britischen Rinder, also ja, Millionen Rinder gekeult worden, wie das heißt. Ja. Und dann hatten wir hier auch, mussten auch hier alle Rinder und...
Es gab so einen Rinder-Lockdown auch, ne? Die durften nicht mehr auf Rindergeburtstage und
richtig,
so, ne?
Ja. Und sie Rinder aus dem Bällebad hab. Ja. Nein, aber es
war, ich habe das Gefühl, war da war richtig Alarm. Da war Ausnahmezustand.
Ja, aber es war tatsächlich, wenn man nochmal genauer hinguckt, ein bisschen anders, weil diese BSE und Rinderwahnsinn, Mad Cow Disease, weil das ist ja in England, das gab es ja schon seit den 80ern. Das gab es eigentlich schon immer, seit wir Tiermehl industriell verfüttern. Und dass das jetzt dann ausgerechnet in 2000, also in England und dann auch nach Deutschland rüber schwappte. Hier war es auch nur ein Rind erstmal in Schleswig-Holstein, das dann.
Jedes Rind ist eines zu viel.
Richtig. Aber was ich nicht wusste und dann auch nochmal rückblickend erst verstanden habe, ist, dass man 2000 einen Schnelltest eingeführt hat.
Ach, hör mal, der Krischi?
Ja, ich frage mich auch, der Krischi war wahrscheinlich auf dem Campingplatz in Hörsten, Schleswig-Holstein, ich könnte wetten, und hat da irgend so einen Rind getestet. Mit so PCR und schon hast du eine europaweite Panik.
Ja, das PCR-Verfahren, das wurde ja das im Zusammenhang mit AIDS ja sehr populär, ne? Insofern passt das schon ganz gut.
Mhm. Ja. Wir müssen mal gucken, ob der ein Alibi hat oder ob ich was sagen kann, wie alt er ist. Wie heißt der? Wiglaf Drosten? Dieser berühmte Satiriker.
Genau.
Nee, der muss auf irgendeinem Campingplatz da gewesen sein. Mich hat's gewundert. Es gab wirklich dann das Ganze eine mediale Massenpanik und wir haben es gewusst, weil wir plötzlich mal getestet haben. Das ist so ein interessanter
Aber der Parallel. Test war sicherlich genauso akkurat und erkenntnisträchtig, wie es der Corona-Test war. Insofern müssen wir dankbar sein, dass dieser Test möglich war. Das hat auch sicherlich dazu geführt, dass wir uns schützen konnten vor dieser großen Gefahr, indem wir einfach alle Rinder getötet haben.
Also im Nachhinein habe ich auch nochmal so die mediale Aufarbeitung dann angeguckt, war es ein Vollversagen der Medien und ein Vollversagen der Politik. Auch in der
haben die Bewertung. Nicht hinreichend gewarnt und keine ausreichend harten Maßnahmen ergriffen? Oder wo würdest du das versagen sehen? Wir haben
ein bisschen zu sehr hinreichend gewarnt und ein bisschen die falschen Maßnahmen ergriffen. Also auch das ist interessant. So, da war eigentlich auch nichts los. Oder hast du danach nochmal was von Rinderwahn gehört?
Das ist, ich glaube, der Rinderwahn ist im Ozonloch verschwunden.
Ach ja, stimmt, das könnte sein.
Das, aber hast eigentlich recht. Ja, aber was bedeutet das jetzt? Möchtest du damit andeuten, dass es sozusagen mediale Vorformen der Corona-Hysterie schon mal gab und dass man möglicherweise hier eine Konvergenz zwischen...
Vielleicht andeuten, dass die Mainstream-Massenmedien von 2000 so der globale Dorftrottel waren, den man irgendwie an der Nase durch die Gegend zieht und allen möglichen Unsinn verbreiten. Mhm. Aber gut, lass uns mal ein bisschen was Buntes machen. Was gab es denn noch in dieser nicht parallelen Dingen? Was war denn
ich würde ja gerne noch erzählen von meiner Vorbereitung auf das Jahr 2000.
Damals oder ja schon jetzt auf die Sendung?
Nein, damals. Ja. Ich bin ja schon in den 70er Jahren auf das Jahr 2000 vorbereitet worden.
Also.
Zum einen habe ich als Kind Rechnung geübt, wie alt bin ich im Jahr 2000? Hast du das auch immer nachgerechnet? So?
Nö, ich war nicht so gut in Mathe.
Nee, ich bin ja, ich meine, ob die Rechnung jetzt stimmte oder nicht, weiß ich ja auch nicht, aber ich habe zumindest mal gedacht, wie alt bin ich denn dann und wie wird dann mein Leben sein? Ja. Und wir wurden aufgefordert, auch in der Grundschule, so in den 70er Jahren, so Aufsätze zu schreiben, so, wie stelle ich mir das Jahr 2000 vor?
Okay.
Hast du das auch geschrieben?
Nee, also nicht, dass ich wüsste, mich hat keiner aufgefordert.
Also wir mussten das. Und ich habe mir dann vorgestellt, dass ich mit der Rakete zur Schule fliegen würde, was ein bisschen naiv war, weil ich ja eigentlich wusste, dass ich dann nicht mehr zur Schule gehen würde. Aber ich habe dann an die Kinder gedacht, die, also sozusagen, ja, ich habe irgendwie den technischen Fortschritt, von dem man in den 70er Jahren noch beseelt war. Also da war man gerade auf dem Mond gelandet und da war man ja davon überzeugt, dass alle Fragen der Menschheit technisch zu lösen sein würden. Und so habe ich halt gedacht, so das Jahr 2000 ist irgendwie, also da ist dann der Himmel auf Erden wirklich geworden.
Mhm. Ja.
Das war so ein bisschen so eine Projektionsfläche, Jahr 2000, da gab es ja immer diese Berichterstattung, auch da könnte man nochmal drüber sprechen, haben wir so auch nicht vorbereitet, aber kennst du Global 2000?
Sagt mir irgendwas.
Das ist ein Bericht über die Ressourcenlage und die, wie war das, müssen wir nochmal nachgucken, ich weiß nicht, war das von der UN oder so, Global 2000, meine Eltern hatten das bestellt, das war so ein Brocken, und da wurde dann beschrieben irgendwie, wie das Wasser, die Luft, die Energieversorgung im Jahr 2000 sein würden, und das war, also einerseits dachte man, das wäre so ökologisch motiviert und würde uns vorbereiten auf einen schonenden Umgang mit der Schöpfung. Und auf der anderen Seite hatte man eine wunderbare Motivationsgrundlage für Ressourcenkriege, dass man sagt, also die werden halt knapp. Im Jahr 2000 wird halt alles knapp und die einzige Chance, sich nachhaltig damit zu versorgen, besteht darin, dass man sich die Ressourcen sichert durch Demokratisierung von Zielgebieten, die man vorher bombardiert hat.
Mhm. Okay.
Das kennst du nicht Global 2000? Das gab es seit 2001.
Ja, es klingelt bei mir irgendwas, aber ich habe den Wälzer zumindest, glaube ich, hier nicht mehr stehen. Aber ja. Mhm.
Das wirklich gelesen hat, das glaube ich kein Mensch. Es hat also ganz viele Grafiken und so. Aber es ist, glaube ich, das hat ein bestimmtes Narrativ schon vorbereitet. Im Hinblick auf Nachhaltigkeit, Ökologie, Ressourcenknappheit. Mhm. Auch in diesen ganzen Ambivalenzen. Jedenfalls, das war meine Vorbereitung auf das Jahr 2000.
Ja, okay. Also du hast gehofft, dass du dann mit einer Rakete nicht zur Schule fliegst, sondern du wusstest ja, dass du zur Arbeit gehen musst später, 2000.
Also mindestens habe ich mir vorgestellt, dass die Bürgersteige so aus Rolltreppen bestehen, also aus so Fließbändern, über die dass man nicht mehr laufen muss. Also irgendwie die Erleichterung des Lebens durch Technik. Woran ja überhaupt niemand gedacht hat, war das Internet, dass das dann irgendwann mal eine Rolle spielen könnte. Also da...
Ich denke gerade, also das war, wie alt warst du denn im Moment? Wann hast du das entwickelt, diese Vorstellung? 1975?
Ja, was weiß ich, da war ich so zwischen 10 Jahre alt oder so vielleicht.
Ja, da gab es doch noch das neue Universum, oder? Kennst du das noch? Naja, egal. Also nee. Das war ja genau diese visionären Bücher, wie dann die Zukunft aussehen wird.
Genau, und so. Sowas war es inspiriert.
Ja, Elektroautos, die durch die Luft fliegen oder so Zeug.
Mhm. Raketen, Atomautos.
Ja, hat ja auch fast geklappt. Also nicht 2000, ein bisschen später, bis heute nicht. Okay, was haben wir noch? Haben wir noch Erinnerungen an die damalige Zeit?
Ja, vielleicht privat. Also ich muss sagen, dass ich im Unterschied zu den anderen Sendungen festgestellt habe, dass ich mich relativ wenig für kulturelle Phänomene interessiert habe in dieser Zeit, weil ich gerade frisch gebackener Vater von zwei Söhnen war, die mit ihren Ausscheidungen, um die ich mich zu kümmern hatte, also Windeln wechseln oder ansonsten Erziehungsaufgaben so beschäftigt haben, dass mein Lebensschwerpunkt eigentlich in der Familie war. Ich war zu der Zeit nicht sehr politisch.
Ja, und auch, also ich bin ja viel älter als du. Mein ältestes Kind war da ja auch schon, glaube ich, so 7. Das heißt, aus dem Windelwechseln war ich ja schon eine Weile raus, aber wir können ja auch persönlich sprechen, hier hört ja eh keiner zu. Also ja, es war für mich nur, was ich in Erinnerung habe, auch beim Zurückblicken, ich habe, glaube ich, gar keine Musik gehört und ich war auch nicht im Kino. Also wenn man ab der Geburt der Kinder dann nur noch, wie in argentinischen Gefängnissen, also rund um die Uhr beschallt wurde mit Rolf Zukowski und Nena Kinderliedern, dass ich faszinierend finde, wie die das überstanden haben. Ich find so,
in der Weihnachtsbäckerei.
Ja, genau. Und das also so auf einer, vielleicht auch mal auf einer Fahrt, so 4 Stunden hin und zurück in Urlaub, dass man das in Endlosschleife hören muss. Ja.
Kennst du 1, 2, 3 von Billy Wilder?
Ja.
Den Film?
Ja.
Wo der Horst Buchholz gefoltert wird mit Itzi Bitsi, Beanie Weenie, Honolulu, Strandbikini und der gesteht dann am Ende, er ist russischer Spion oder amerikanischer Spion oder so irgendwas. Ja. Ja, so ist das ungefähr auch mit Kindermusik. Andererseits ist es natürlich besser, wenn man so einen Schrott hören muss, als wenn die Kinder die ganze Zeit plärren. Ne?
Ja.
Wann sind wir da? Ich muss Pipi.
Ja, ja. Sind wir bald da? War ja die Frage direkt dann.
Nach dem Losfahren, genau.
Ja. Auch das Garagentor im Rückspiegel sieht. Ja. Nein. Ja,
nee, okay. Aber es erklärt vielleicht unser Verhältnis zu der Zeit. Also wir waren eher mit familiären Themen oder Karrierethemen beschäftigt. Ich hatte gerade meine Doktorarbeit vollendet und hatte auch noch Hoffnung in die Zukunft, ehrlich gesagt, im Jahr 2000. Auch wenn ich ein bisschen enttäuscht war über den technischen Fortschritt und das Ausbleiben der Katastrophen, hatte ich Zuversicht. Mhm. Insbesondere, weil die neue Bundesregierung mit Rot-Grün, ich gestehe, dass ich das gut fand, ehrlich gesagt, damals, ne? Joschka Fischer und wie hieß der deutsche Bill Clinton? Gerhard Schröder, ne? Genau, ja. Ja. Irgendwie, ja, ich fand das mit Oskar Lafontaine komisch, dass er sich dann rausgemobbt wurde, aber irgendwie dachte ich, da tut sich jetzt was. Ich hatte schon irgendwie Lebenszutrauen noch zu der Zeit.
Ja, das müssen wir dann in den Jahren 2001 bis, hat sich das ja dann doch relativ schnell gelegt, denke ich.
Ja, das war das letzte Aufflackern, genau.
Okay, da hatten wir noch Hoffnung. Und dann lassen wir aber den trivialen Dinge vielleicht auch unter den Tisch fallen. Wie gesagt,
lass uns auf viele triviale Dinge
verpasst. Also ich habe mich nur auch gerne erinnert gefühlt, vielleicht ist ja noch jemand dabei, der auch schon 2000 über 5 war. Also ich weiß nicht, ob du das erinnerst, den Modetrend Haaranalyse, das fiel mir dann nochmal ein.
Christoph Daum.
Sehr gut. Das ist nicht so ein Ratespiel. Oh,
darf ich das erzählen?
Ja, klar.
Wir wohnten ja in der Nachbarschaft eines guten Freundes von Christoph Daum. Christoph Daum war damals Bundesliga-Trainer mit einem sehr leidenschaftlichen Temperament, also war halt eine Type.
Ja.
Und wie es der Zufall wollte, wohnte einer seiner besten Freunde bei uns in der Nachbarschaft und ich konnte von unserem Mietswohnungsbalkon über die Mauer auf den Swimmingpool schauen, an dem jetzt Christoph Daum und dieser Nachbar lebten. Und ab und zu kam auch Rainer Kallmund zu Besuch mit seinem dicken Mercedes. Der hatte ja damals noch eine erhebliche Leibesfülle. Und es war echt witzig, weil man diesen Mercedes von hinten sah und er saß auf der Fahrerseite und die andere Seite, die stand so hoch. Also der Mercedes wirklich. Aber wie sagte man damals? Na, ist egal. Jedenfalls konnten wir dann dabei zuschauen, wie diese Herren nicht nur Pizza konsumierten, sondern auch illegale Rauschmittel.
Hm. Ach so, du hast das schon vorher gewusst, bevor ich wusste, wir das schon Christoph vorher die Haare rausgezogen und ihn analysiert haben.
Ja, ich wusste das schon vorher. Ich habe das mit einer gewissen Diskretion bedacht, weil ich denke, so, das ist Dinge, die gehören in diese Privatsphäre des Menschen und ich habe, ja.
Achso, das ist jetzt wirklich, also Matthias, jetzt hier mal einen Hinweis liefern. Naja, der Deutsche Fußballbund, 100 Jahre Jubiläum und erklärt Christoph Daum zum kommenden Bundestrainer. Das hättest du doch nicht zulassen müssen, dass man das dann.
Ich sehe mich da nicht in der Pflicht, meine Mitmenschen zu denunzieren, ehrlich gesagt. Also wenn die beiden jetzt zum Beispiel, wenn da ein Lockdown gewesen wäre und die hätten sich getroffen, dann hätte ich natürlich sofort angerufen.
Ja.
Aber wegen so einer Bagatelle, wegen
Koks, muss man sich Koks, ja nicht groß erinnern.
Nee, das finde ich, das darf.
Für die Jüngeren, also, ja, es wurden dann in den Haarspitzen vom designierten Bundestrainer wurden verbotene Drogen gefunden. Und das, oder?
Ja, ich fand es auch schon brillant, dass er sich überhaupt zu diesem Test bereit erklärt hatte, weil er wollte damit ja seine Unschuld beweisen, ne?
Ja. Das ist vielleicht auch eine Folge vom Koks und dieses Selbstbewusstsein, ja. Gut, aber jetzt sind wir auf genau dem Niveau, das wir nie erreichen wollten. Das uns auch
Gott, jetzt sind wir auf Stammtischniveau.
Ja, jetzt haben wir uns hochgearbeitet.
Wir wollten immer unterhalb des Stammtisches. Ach, ja, schade. Komm,
schnell, weg da. Also deswegen.
Es ist nicht alles fett, was glänzt, hieß es damals immer, ne?
Ja, wahrscheinlich. Aber jetzt lass uns mal ganz schnell wieder unter den Stammtisch kommen.
Ja.
Mit brillanten Analysen, weil, was ich auch völlig verpasst habe, waren ja die Charts. Bis auf, ich halte das mal eben hoch, also jetzt mal Clemens Freude hat hier diesen Sportler. Kennt ihr noch jemand?
Serena Williams,
Serena Williams, damals ihre Karriere so richtig durchgestartet. Ich hatte viel Spaß bei dem Konzert. Aber es war
Warst bei Robbie Williams?
Ja, mehrfach, aber damals dann so.
Der war doch eher was für Frauen, hatte ich immer das Gefühl.
Ja, da waren viele schicke Frauen, das stimmt.
Ach, du warst wegen der Frauen da.
Nee, aber der eigentliche Punkt, ihr anderen, habt ihr alle dann ganz andere Musik gehört. Ich habe die Charts dann gesehen und kannte die Top 3, glaube ich, gar nicht. Musste das dann mal hören. Rednecks, irgendwie Spirit of the Hawk, sagt mir nichts.
Sagt mir auch nichts.
Und irgendwie, ich müsste jetzt wieder ihren Zettel gucken. Doch, der Anton aus Tirol war deutschlandweit Platz 1, aber kurz dahinter kamen dann so andere Helden, die ich auch nicht am Schirm hatte, nämlich irgendwelche merkwürdigen Gestalten Zlatko und Jürgen.
Ja, und Jürgen Milski und Zlatko, weiß ich nicht.
Ja, ja, und da musst du jetzt tatsächlich nicht nur
erklären, das ist mein Metier,
sondern genau, sondern auch mir wahrscheinlich erklären, wie das zusammenhing, weil das Format hieß Big Brother, das weiß ich. Und es war genau ein wahrscheinlich eine historische Verwerfung in der Fernsehgeschichte. Also um Clemens das zu erklären,
Asylanten
in Container, sondern es kamen Einheimische in Container und wurden den ganzen Tag gefilmt. Oder? Genau. Und jetzt du. Und ganz Deutschland hat es geguckt.
Genau. Ja, und ich als allererster. Ja. Ja, mit innerer Abscheu und wissenschaftlichem Interesse natürlich.
So rum, ja.
Was ja wiederum dazu kam, direkt neben dem Haus von Christoph Daum und seinem Freund stand dieser Container. Der war tatsächlich bei uns relativ nah um die Ecke. Dass ich da irgendwie erstmal auch einen persönlichen Bezug hatte. Und ich glaube, eine unserer erfolglosesten Sendungen war die, wo ich mich zum Dschungelcamp geäußert habe. Deshalb halte ich mich jetzt mal zurück, wenn ich jetzt was zum Big Brother sagen möchte. Also es ist natürlich ein interessantes Format, dass das Jahr 2000 ja als Unterhaltungsformat eine Dystopie in die Wirklichkeit ruft, nämlich die totale Überwachung. Du hast einen Container, der aus mehreren Räumlichkeiten besteht, in den du Menschen, die mit sich selbst schon nichts anfangen können und miteinander schon gar nicht, einsperrst, die rund um die Uhr überwachst und in eine Konkurrenzsituation bringst, um die Überwachung zu nutzen, sich selbst für Zuschauer attraktiv zu machen, um dann einem Tribunal zu unterstehen, nämlich fliegt man raus, darf man drin, wobei eben das Rausfliegen aus dieser Überwachungssituation sollte man ja eigentlich als Befreiung erleben, aber das Gegenteil war der Fall. Also man sollte sich da möglichst exponieren. Der Gewinner war, ich habe ihn komplett vergessen, der ist wenig in Erinnerung geblieben, weil er, weiß ich nicht, ist ja auch egal, weil das geht ja auch gar nicht um Gewinnen und Verlieren, sondern es geht in meinen Augen darum, ein bestimmtes Lebensmodell als normal zu darzustellen, dass man bis dahin eigentlich als unnormal lebt, nämlich dass das überwacht werden. Also wir haben das an der Uni damals analysiert im Hinblick auf den Panoptismus. Ich weiß nicht, ob der Begriff dir was sagt, von Michel Foucault oder von eigentlich noch viel von Bentham. Es gab eine Gefängnisarchitektur schon in früheren Zeiten, die man so eingerichtet hat, dass man möglichst viel sehen kann und dass man die Personen, die Gefangenen eigentlich einer Sichtbarkeit ausliefert und sie dadurch sie sich permanent überwacht fühlen, sodass gar kein Überwacher im Mittelpunkt dieses Systems stehen muss, sondern dass allein das Wissen um die Überwachtheit verändert das Verhalten. Mhm. Das heißt, so wie die Gefangenen dem Wärter ausgeliefert sind, so fühlten sich jetzt die Personen in diesem Container dem Publikum ausgeliefert, dass sie bei sämtlichen Verrichtungen, also inklusive auch intimer Verrichtungen, die man normalerweise der Öffentlichkeit nicht zeigt, überwacht fühlen. Und natürlich dadurch ihr Verhalten anpassen und eine bestimmte Konformität oder Exzentrizität übersetzt haben, also Allianzen geschmiedet haben. Und das wurde als Sozialexperiment noch klassifiziert. Also im Grunde ein gewaltiger Tabubruch, aber eben dadurch, dass er im Medium des Unterhaltungsfernsehens stattgefunden hat, war das dann in Ordnung. Und wir haben dann halt gezeigt, dass der Aufbau des Containers, also die Grundrisse, auch große Parallelen aufweisen mit diesem Überwachungsparadigma. Und natürlich eine technische Überwachung da gewährleistet war. Es gab, ich weiß nicht, ob es nicht das Internet damals schon so weit war, dass man auch schon Streams haben konnte. Also da bin ich ehrlich gesagt nicht auf dem Laufenden. Jedenfalls ein großartiger Tabubruch, der ja, glaube ich, bis heute andauert. Also die Show hat immer noch, existiert noch, weil es inzwischen Normalität sind, weil ja sozusagen der Container nur umgestülpt wurde. Über uns alle brauchen wir das als Show nicht mehr, aber es hat halt irgendwie auch überlebt.
Naja, gut, du hast ja schon in unserer doch in der vielgesehenen Sendung über das Dschungelcamp referiert. Das war ja, ist ja eine der Spätfolgen. Also nur Big Brother war der Anfang. Ich habe es damals tatsächlich nur am Rande wahrgenommen, fand es einfach nur schrecklich. Du hast ja einen guten Grund gehabt, es zu sehen, weil ich dachte...
Man guckt sich da auch rein. Ich gestehe auch, ich habe es dann hinterher auch echt gerne geguckt. So aus so einer schäbigen Haltung heraus.
Naja gut, das aber dann hochzurechnen, was daraus wird, war auch damals, glaube ich, schon absehbar. Also das, ich glaube auch, da hat dann die Inspiration für, ja, kam dann die Tribute von Panem Inspiration her, dass man sagt, wenn man das auf die Spitze treibt, weit ist ja nicht mehr, ne? Also dass wir sagt, jetzt wir beobachten unsere Opfer da und lassen die gegeneinander antreten, mal gucken, wer das irgendwie überlebt. Das war, darum ging es ja noch nicht bei Big Brother, aber ich fand diesen Verlust, also einmal das tatsächlich bemerkenswert, dass man die Überwachung so etabliert und sagt, Privatheit findet hier nicht mehr statt. Erstmal nur exemplarisch, Da sind wir ein paar Schritte weitergekommen heute.
Genau. Ja, also ein gewaltiger Tabubruch, aber was man halt gemerkt hat, dass die Akzeptanz dann irgendwann da war. Also es ist wie bei diesem Overton-Fenster, kennst du das? Hm. Das ist eine Form von ja, Diskursöffnung, wenn du bestimmte Dinge, die du bisher für problematisch hältst, sagen wir mal zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du hältst du es zum Beispiel mit dem Kannibalismus?
Eher nicht so meins, aber ja.
Ja, über deine Verstrickung in das Jahr 2000 werden wir gleich noch sprechen. Also da
mal gucken, ob wir das tun, ja.
Achso, also jedenfalls Kannibalismus wäre nicht so deins, ne? Wenn man jetzt, aber wenn jetzt irgendwie jemand sagt, so ich fordere, dass Kannibalismus legalisiert wird, würde man sich wahrscheinlich empören, ne? Wenn man dann aber einen einfühlsamen Film sehen würde über einen Kannibalen, der einvernehmlich mit jemandem, der einen Suizid begehen möchte und die Neigung verspürt, danach verspeist zu werden von jemandem, der ihn liebt, drehen würde, würdest du auch sagen, ach, vielleicht ist ja eine bestimmte Form von Kannibalisierung des Lebens gar nicht so verkehrt. Das heißt, du schaffst so durch kleine Grenzüberschritte und Rückführungen dann in vermeintlich akzeptablere Formen eine Diskursöffnung, dass du so nach und nach den Damm des, oder die rote Linie, sozusagen, millimeterweise überschreitest und sie damit zum Verschwinden bringt. Und ich glaube, das war auch so eine Form von Akzeptanzschaffung für Überwachung. Hm.
Ja, du hast aber, als wir kurz vor diesem Gespräch mal so zwei Stichworte uns zuwarfen, hast du noch was anderes. Und das hängt damit zusammen, weil also Big Brother ist ja auch nicht nur ein erster Schritt über diese rote Linie, sondern eindeutig auch ein Fernseh- und Medienphänomen. Und du hast mir dann nochmal mich erinnert an etwas, was ich nicht in der Form auf dem Zettel hatte. Nämlich, dass wir damals in den Charts auf Platz 1 einen Song hatten, der hieß Maschendrahtzaun.
Ja.
Und möglicherweise wird sich auch daran Herr Clemens nicht erinnern, aber die älteren Zuschauer, das Stück war von Stefan Raab, damals mit Truckstop noch, einer der deutschen Country-Band. Aber du hast mir gesagt, dass das weit mehr Dimensionen hat als ich bis zu dem Moment dachte. So, und das würde ich jetzt gerne, dass du das mal mit, nicht nur mit mir teilst, weil Raab war ja damals dann auf dem Höhepunkt, glaube ich, seines Erfolgs.
Ja, er war relativ früh, also die Sendung TV Total ist 1999 gestartet, ist aber 2000 richtig durchgestartet, hatte da die größten Einschaltquoten und war einfach ein Phänomen, was einen bestimmten frischen Wind ins Fernsehen brachte. Also das Fernsehen wurde gewissermaßen reflexiv, das war Fernsehen über Fernsehen. Und das war auf der einen Seite sehr intelligent gemacht, weil er einfach die Peinlichkeiten des Fernsehens gnadenlos aufgespießt hat. Ich erinnere noch an den Puller von Dubinsky, ich weiß nicht, ob der das was sagt. Ingo Dubinsky hat irgendwas. Kennst du Ingo Dubinsky eigentlich?
Nein, ich kenne Ingo Dubinsky. Also, wenn ich den schon nicht kenne, dann musst du das erklären.
Das war ein Moderator der öffentlich-rechtlichen Sender mit einer Ostbiografie, der irgendwie in so einer Szene mit Saunahandtuch gedreht hat und mit der Zeitlupe konnte Stefan Raab ja, einen Einblick in seine genitale Ausstattung gewinnen und hat darüber auch ein Lied gemacht. So.
Okay,
ja, das ist. Ich meine, ich würde sagen, das steht in einer Reihe mit der Edda, der Bibel, Goethes Gesamtwerken und eben Stefan Raab, der Puller von Dubinsky. Auch der Maschendrahtzaun handelt ja von einer Frau, die in einem Gerichtsprozess einen Nachbarschaftsstreit angestrebt hat und da sich über einen Knallerbsenstrauch empört hat, der durch ihren Maschendrahtzaun geragt ist. Also eine Bagatelle eigentlich. Was aber problematisch daran ist vielleicht, dass man sich drüber lustig gemacht hat, dass diese Frau mit einem ostdeutschen Dialekt tatsächlich spricht. Das war auch bei Dubinsky ein Thema. Also ich glaube, da war eine gewisse Häme auch mit im Spiel. Und es war halt, der Humor wendete sich nicht nur gegen die stärkeren, sondern auch die schwächeren Figuren, weil das Fernsehen, gerade im Privatfernsehen, hatte ja einen großen Bedarf an Personal, das sich vor die Kamera getraut hat. Und da waren halt Menschen, die gehörten überall hin, nur nicht vor eine Kamera. Also die mussten mal in den Arm genommen werden oder brauchten eine Therapie. Und die wurden natürlich dann der Lächerlichkeit preisgegeben. Und Stefan Raab hat, also ich meine, weiß gar nicht, ob es ein medienpädagogischer Mehrwert war, indem er also gezeigt hat, passt auf, wenn ihr euch in die Medien traut, ihr lauft Gefahr, dort zu verbrennen. Und ich zeige das jetzt exemplarisch. Oder ob er auch davon profitiert hat, dass diese Entgrenzung im Hinblick auf Intimität da stattgefunden hat und einfach auch die Leute in die Pfanne gehauen hat. Also irgendwo dazwischen hat sich das bewegt.
Aber ist das, ich kann es jetzt nicht genau festmachen an 2000, ist das nicht tatsächlich so ein Moment oder dieses Jahr mit Big Brother und diesem, es ist eigentlich alles öffentlich, es ist, man kann das alles zeigen, sehen, übertragen rund um die Uhr und wir machen das auch, kommt mir ja so vor. Also, dass man auch sagt, dass auch wenn du nur Otto Normalverbraucher oder Frau Maschendrahtzaun bist, also sobald du, es sind überall Kameras, sind überall Mikrofone und wir verwursten und alles, was ist irgendwie so gleichgültig, nicht gleichgültig, sondern einfach, ja, es ist,
ja. Das ist ein wichtiger Punkt, den nehme ich gerne auf. Ich weiß nicht, ob der als Steilvorlage gemeint war oder ob der sich nur wunderbar ergibt. Ich will aber einen Aspekt noch benennen. Es war nicht so, dass man die Leute vor die Kamera zwingen musste, sondern es waren diese berühmten 15 Minuten of Fame, von denen Andy Warhol gesprochen hat, die plötzlich für jedermann in erreichbare Nähe gerückt war. Also auch hier, das gab ja mehrere Formate, die so mit dem Mann von der Straße gearbeitet haben. Und hier war halt bei uns hier im Nachbarort Hürth gibt es ein Einkaufszentrum und da waren dann die RTL-Studios sind auch da und dann waren dann die Leute und haben irgendwie die Altenheimer als Klatschvieh in die Studios gekarrt, haben komische Interviews geführt. Also es war so eine große Ironie, über die ich gleich noch sprechen werde. Aber vielleicht, um Stefan Raab auch Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Also eigentlich hat er das Fernsehen ans Ende geführt. Also es war so das letzte Moment, das kennst du vielleicht aus Fernsehserien wie Enterprise oder so, die haben eine gewisse Ernsthaftigkeit und irgendwann kippen die in so eine postmoderne Phase der Selbstironisierung. Und dieses Moment des Fernsehen kam zu sich selbst und zugleich an sein Ende in diesen Formaten. Also das muss man ihm auch anerkennen. Aber die große Vergleichgültigung, das ist, glaube ich, das Stichwort. Wir bekamen auch so ein ironisches Verhältnis zur Kultur schlechthin. Also es war halt intelligent, aber es war nicht kultiviert, was da gemacht wurde. Es war so ein Ausverkauf von kulturellen Grundorientierungen, von Werten. Es war so ein großes Spiel mit allem. Mhm. Ja, alles war irgendwie beliebig, alles, man fühlte sich sicher in seinen sozialen Verhältnissen und wie alles war irgendwie gelungen. Die Geschichte war an ihr Ende gekommen und das Einzige, was jetzt noch zur Verfügung stand, war das Ironisieren von all dessen, was einen aber eigentlich mal früher als Lebensquelle und Vertrauensort galt. Und was ich mir gewünscht hätte, wäre ja eigentlich, dass das Ganze reflexiv in ein kritisches Moment kippt, was irgendwie politische Freiheit bedeutet. Und dadurch, dass es jetzt am Ende das humoristische oder auch satirische oder alberne oder auch klamaukhafte gekippt ist, ist diese Gelegenheit letztendlich verstrichen. Mhm. Okay. Bitte nicht missverstehen, also ich schätze ihn als Entertainer und mag auch zum Teil die Art und Weise, wie er Dinge schonungslos aufgedeckt hat, und zugleich ist es eine vertane Chance gewesen, weil eben die kulturellen Rahmenbedingungen für eine kultivierte Überführung dieses Mediums, das Internet stand ja schon in den Startlöchern, ja, in das neue Medienzeitalter ist halt nicht gelungen. Also es ist letztendlich das, was wir dann Spaßgesellschaft genannt haben und was dann aber eben auch nur noch ein Jahr währen durfte.
Ja. Wollte ich gerade sagen, also wir werden ja irgendwann nochmal über 2001 sprechen, dann war es ja auch schon wieder vorbei mit der reinen Spaßgesellschaft, oder?
Ja, da war es vorbei, ja.
Ja, also das Internet, das wollen wir zwar eigentlich am Schluss machen, dann sollten wir es vielleicht doch ansprechen. Gab es damals schon, es war auch nicht mehr nur aus Holz, aber es, wollen wir dann die Dotcom-Blase noch kurz erwähnen für jüngere Menschen, die uns vielleicht zuhören oder auch nicht.
Das war ja ein Fall für den ökonomischen Urologen. Die Dotcom-Blase ist ja geplatzt.
Richtig.
Nein, also was? Da bist du ja involviert gewesen, ne?
Ins Platzen der Dotcom, das war ich nicht. Oder was meinst du? Nee, ich war nicht meine Schuld. Nee, ich war insofern nur wieder zur falschen Zeit an der richtigen Stelle. Das stimmt schon. Das sind aber anekdotische Bemerkungen. Also du weißt.
Ich hoffe, dass du ein bisschen was von den Geschichten erzählst.
Naja, das nur, nein, es war 2000, ich musste mich konzentrieren. Für mich war das sehr, sehr, ein sehr aufregendes Jahr mit vielen, vielen Dingen, die sich geändert haben. Also, was die Berührung zur Dotcom-Blase insofern, ich weiß gar nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich hatte so eine Firma und die auch so intelligente Dinge entwickelt hat mit Internets und dann sogar mit Spaß und Komik und, da tauchten dann diese ganzen Unternehmensberater und Business Angels und Venture-Kapitalisten bei mir und meinen Mitstreitern auf. Und
hast du YouTube erfunden?
Das habe ich später gemacht. Das stimmt auch nicht. Habe ich auch 2000 gemacht, stimmt. Also vor YouTube. Das hieß Run Online. Das haben wir aber tatsächlich erst ein Jahr später gemacht.
Okay.
Nee, also 99, 2000 hatten wir nur wirklich ein hochintelligentes Programm. Wir konnten es dann auch gut vorstellen. Die Unternehmensberater haben das taxiert auf 14,3 Milliarden wert. Und dann merkst du schon.
Boah, warst du reich.
Nee, habe ich ja nicht gekriegt.
Ach so.
Im Gegenteil, wir haben es ja nicht fertig bekommen und wir haben die Finanzierung nicht fertig bekommen. Auch weil die Dotcom-Blase dann irgendwie 2000 geplatzt ist und die Venture-Kapitalisten, die Geldgeber, einfach mal drauf gekommen sind, auf die interessante Frage bei diesen ganzen Startups, die sie da mit Geld zugeschmissen haben, verdient das eigentlich irgendwann auch mal jemand wieder zurück, was wir da jetzt an Börsenwert generieren? Also wenn man sagt, AOL, du kennst die Firma vielleicht noch?
Ja.
Clemens,
hast du auch gegründet?
Früher, genau, habe ich auch gegründet. War ja so hoch börsennotiert, dass AOL dann beschlossen hat, Time Warner zu übernehmen, also die größten Medienkonzern überhaupt. Sollte dann eine Fusion werden, ist zum Glück verhindert worden durch diesen Börsencrash oder das Platzen der Blase. Das war schon ganz spannend. Also es waren unheimlich viele Kleinanleger, die in 99 plötzlich entdeckt hatten, dass doch irgendwie da diese Kurse immer höher gehen. Mhm. Ich weiß nicht, das ist dann häufig so ein bekanntes Phänomen, wenn dann der Friseur und der Busfahrer eine Aktie empfehlen, dann sollte man spätestens seine Aktien verkaufen. Das haben aber nicht alle gemacht. Und diese Kurse gingen höher, höher, höher. Und es bis zu dem Punkt im März.
Ja, vor allem von Tech-Unternehmen, ne? Deshalb ja, .com, genau. Ja, ja. Das heißt Punkt. Ich wusste selber, was .com, wusste
so,
ich ja gar nicht,
okay.
Dass es Punkt
.com
heißt.
Ja,
also .com als Sammelbegriff für die Endung der Internetadressen dieser Konzerne, ne?
Ja.
Oder Startups, ne?
Ja, genau. Und deshalb ging es dann Ende März, April 2000 rasant in den Keller. Und das hat dann auch mal.
Die Leute, die Ahnung hatten, haben sich dann rechtzeitig verabschiedet aus diesen Aktienengagements. Die ganzen T-Aktieninhaber wurden zur Schlachtbank geführt. Ich glaube, das war auch eine Form der Enteignung von Kleinanlegern, die gerade auf Empfehlung von Manfred Krug sich da hinein gebracht haben. Ich weiß noch, die Emission der T-Aktie, dann gab es Infineon-Aktien, alle haben vorgezeichnet. Wir waren also, so wie wir heute alle Virologen waren, waren wir damals ja auch alle Kleinanleger. Mhm. Aber auch ja mit der Ambition, zum Großaktionär zu werden, oder?
Ja, aber das war in Deutschland tatsächlich besonders schlimm. Das ging auch noch das halbe 2001 so weiter, was ja da an krimineller Energie auch im Spiel war. Also da uns keiner zuhört, ich habe dann auch noch, hätte die Gelegenheit gehabt, mein nicht fertiges Produkt, von dem wir dann am Ende auch wussten, dass wir es nicht fertig kriegen. Ich glaube, für 2 Millionen zu verkaufen an eine Firma, von deren gut gekleideter, anzugtragender, junger Vorstand wusste, seine Firma geht pleite. Demnächst im Zuge dieser ganzen Aufräumarbeiten an der Börse und also kann das noch kaufen. Dann kriegst du 1 Million mit deinen Freunden, ich krieg die andere und dann schädigen wir die Kleinanleger. Wir sind ja eh demnächst tot. Habe ich nicht gemacht. Das war also einer von diesen.
Das ehrt dich, ja. Aber das wirft natürlich kein gutes Licht auf diese Branche. Also dass man das Gefühl hat schon, dass also auch die Berücksichtigung der Kleinanleger nicht im Hauptinteresse der Unternehmen stand.
Nein, das war auch schon damals. Ich oute mich als ewiger Idiot, aber ich habe schon damals gedacht, nö, kann ich nicht machen. Also ich fand das falsch. Gegenargument wäre, ja, wenn die so doof sind, sich die Firmen nicht anzugucken und so gierig, also solche Firmen, Aktien von solchen Firmen zu kaufen, die einfach nicht seriös sind, dann sind die doch selber schuld. Aber das habe ich schon damals anders gesehen.
Ja.
So, sehr zum Leidwesen meiner Mitstreiter. Es tut mir leid, dass ich das nicht gemacht habe. Ich habe dann gesagt, nö, mach ich nicht. Gut, aber nochmal, dieser Crash hat ja, um das mal aufs Größere wieder zu ziehen, es gab ja auch damals schon so Firmen wie Google, noch relativ klein. Und es gab auch schon erste...
Die hatten sogar noch Konkurrenz mit Yahoo und so, ne?
Ja, genau. Und es gab auch so erste soziale so Facebook-Vorläufer, die dann auch pleite gingen 2000. Weil eben plötzlich eine Notwendigkeit im Raum war, zumal zu erklären den Geldgebern, nachdem man nun die ganzen T-Online-Anleger platt gemacht hatte, zu sagen, wie soll denn das hier weitergehen? Also womit wollen wir denn eigentlich Geld verdienen? Weil Internet ist doch eigentlich alles immer umsonst. Da haben sich die Leute ja schon dran gewöhnt, 2000. Und das ist tatsächlich die Geburtsstunde dieses Umdenkens bei Google, dass man sich gesagt hat, ja gut, also einfach so umsonst und wir greifen dann nur so ein bisschen Präferenzen ab, machen unsere Suchmaschine immer schicker und ab und zu können wir mal so eine Anzeige auch so schalten, dass der Herr Burchardt was bekommen, wo er gerade nach gesucht hat, Und das war aber ja nicht ausreichend, sondern das ist ja kein Geschäftsmodell. Und tatsächlich ist da der Startpunkt, dass Google sich im Grunde gerettet hat, indem man sich neu erfunden hat. Und so, wir machen das nicht nur auf Herrn Burchard persönlich, sondern wir fangen an, wirklich Verhaltensforschung zu betreiben, im großen Stil, bei jedem Einzelnen, der sich hier bei uns einloggt. Also wir beobachten alles, was die Leute machen. Wir sammeln möglichst viel Data Points, um am Ende Herrn Burchard sogar dann manipulieren zu können mit den Daten, die wir von den anderen Herrn Burchard schon gesammelt haben, obwohl dieser Herr Burchard nie bei uns reingeguckt hat. Das heißt, die Geburtsstunde des Überwachungskapitalismus liegt im Grunde in dieser Notwendigkeit nach dem Platzen der Blase zu sagen, was machen wir denn jetzt?
Ja, hättest du die Blase mal heil gelassen, dann wäre das alles nicht passiert.
Ja, hätte ich mal die 14,3 Milliarden mitgenommen und gemacht. Ja, Mensch.
Ja, Mensch, 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 Mensch. Hm. Ja, auch der Bill hat sich umorientiert, hast du erzählt.
Ja, das ist die zweite, also das können wir auch kurz machen, aber das zweite Phänomen war in der Tat, Bill ist ja ein vorausschauender Mann. Bill Gates, von dem reden wir, dürfen wir.
Der hat ja in der Garage im Silicon Valley
Microsoft erfunden
und hat dann
ganz ohne Hilfe.
Ganz allein. Das ist ja auch so ein Genie eigentlich, der Typ, ne? Der setzt sich dahin und das Zeug, das läuft ja auch, das schnurrt ja dann irgendwie perfekt, ne? Ja.
Ja.
Aber das, auch der hat sich dann umorientiert.
Naja, er galt als eiskalter Geschäftsmann, als Psychopath, als Hai und als knausrigster Milliardär in der Geschichte. Ted Turner, damals Chef von CNN, hat ihn dafür auch kritisiert, dass er nichts abgibt von seinem Geld. Das Einzige, was er vorher Billy gemacht hatte, war die William Gates Stiftung zu gründen und dann noch eine Gates Library hieß sie, glaube ich. Also für hier mal 100 Millionen Dollar und dann mal 200 in der Stiftung, eine eigene gesteckt. Damals war schon die Kritik, dass er eigentlich nur versucht, seinen Absatz seiner Produkte damit zu schmieren. Aber in 2000 hat sich da was ganz Gravierendes ergeben, weil er, beraten von Warren Buffett, der ja auch ein bisschen Geld hatte immer.
Ist das der Mensch, der gesagt hat, es gibt einen Klassenkampf und wir werden ihn gewinnen?
Zwischen Arm und Reicher und wir gewinnen, ja, ja. Nein, das ist interessant, weil man konnte das ja absehen, dass diese Blase irgendwann, die urologische Krankheit, das irgendwie die Börse erreicht.
Ja.
Und Gates hat tatsächlich in 2000 seine Stiftungen zusammengeführt. Ja, auch eine Frau Gates dann dazugekommen. Und aus den vorher immerhin 300 Millionen, die er da investiert hatte, hat er in 2000 mal eben 16 Milliarden dazugepackt und die Bill und Melinda Gates Foundation ins Leben gerufen. Nach dem sehr guten Rat von Warren, dass man ja wohl Gutes tun und auch noch gute Geschäfte verbinden kann.
Ja.
Und da ist auch diese tatsächlich, man sagt, Gates sagt, ich war in einer Börse investieren, das scheint es ja irgendwie nicht so richtig zu bringen in diese Blasen. Können wir nicht was anderes machen? Und dann, das ist auch dann nicht nur die Geburtsstunde des Überwachungskapitalismus, sondern des Philanthrokapitalismus.
Das musst du erklären, weil ich unter einem Philanthropen verstehe ich einen selbstlosen Menschen, der vom Leben begünstigt gewisse Reichtümer anhäufen konnte und diese dann der Allgemeinheit zur Verfügung stellt, um etwas zurückzugeben von der Güte. Aber das ist ja, also Menschenfreunde sind Philanthropen.
Ja, genau.
Jetzt bringst du das mit einem bösen Wort in Verbindung, nämlich mit dem Kapitalismus, wo es ja darum geht, den anderen durch Ausbeutung möglichst ich überzeichne jetzt natürlich. Ne?
Ja, ja, Kapitalismus war ja auch nicht immer schlecht.
Aber jedenfalls, wo es darum geht, eigentlich den persönlichen Vorteil zum Ausgangspunkt von Handlungsentscheidungen zu machen. Jetzt, wie passt jetzt dieses eher egoistische Moment des Kapitalismus mit dem altruistischen Moment des Philanthropismus zusammen? Das musst du mir erklären.
Ja,
weil eigentlich ist es doch toll, wenn der Bill sagt, ich ziehe mein Geld raus, ich spekuliere jetzt nicht mehr, sondern ich tue jetzt Gutes. Das ist doch toll.
Genau, das finden wir beide und das ist ja auch der Eindruck der meisten, dass man sagt, was habt ihr denn eigentlich? Das ist doch toll, dass der spendet, also dass er so ganz viel Geld wieder. Da ist die Schnittstelle ist dazwischen im Grunde so die Steuergesetzgebung, dass man sagt, wenn in dem Moment, wo man dann spendet oder Geld an eine Stiftung gibt, entzieht man dieses Geld, kann man es quasi auf Deutsch gesagt von der Steuer absetzen. Also kann man sagen, das zahle ich jetzt nicht an Steuern. Das ist, das ist ja als Spende, habe ich ja jetzt schon abgegeben. In meine eigene Stiftung. Das heißt, das ist der Trick, der, den die meisten ja nicht verstehen, dass man sagt, ich habe das Geld immer noch unter meiner Kontrolle. Ich entziehe es der Gemeinschaft. Denn eigentlich sind das Steuern, die ich schulde.
Ja, und mit diesen Steuermitteln könnte die Allgemeinheit sich ja selbst die Segnungen tun, sogar noch unter einer demokratischen Voraussetzung.
Genau. Und eben durch die Verbindung, deswegen ist es also diese Adelung, dass man sagt, naja gut, wenn du das dann für einen guten Zweck spendest, dann musst du das natürlich nicht als Steuern abführen. Und wenn der gute Zweck die eigene Stiftung ist.
Und wenn die eigene Stiftung die Geschäftsfelder der eigenen Unternehmen auch noch bedient.
Ja.
Das könnte man ja sagen, dass diese Stiftung, das sind ja Machtorgane, wenn man das so möchte, ne? Diese Stiftungen nehmen ja Einfluss auf den öffentlichen Diskurs, die schaffen Orte der politischen Verständigung, wo die den Unternehmen nachgelagerten Regierungen indoktriniert werden können, oder? Mhm. Schreibe ich das jetzt zu kritisch?
Nein, du beschreibst das genau richtig, und das Schöne ist, ich hatte das ja auch mal im Zusammenhang mit Pharma und so weiter, mal kleiner Exkurs recherchiert, diese Stiftungen, wenn sie dann 16 Milliarden sich auf eine Bank packen und sagen, das investieren wir jetzt wiederum gemeinnützig in irgendwelche Firmen, die was Schönes machen. Stiftungen sitzen dann häufig auch noch auf Steueroasen. Das heißt, sofern sie dann diese herumliegenden 16 bis 200 Milliarden auch noch auf einem Bankkonto liegen haben, das Geld, das sie vorher schon nicht als Steuern gezahlt haben, dann entziehen sie es doppelt dem steuerlichen Zugriff der Gemeinschaft, indem sie sagen, ja, diese 200 Milliarden, die habe ich natürlich verzinst. Also das, was ich hier noch spende, das mache ich gar nicht als Stiftungsvermögen, das mache ich nur aus dem Riesenzins, den ich jedes Jahr in den Steueroasen erwirtschafte. Das heißt, es spricht überhaupt nichts dagegen, sein Geld zu verschenken als Philanthrop, wenn man es dann versteuert hat und sagt, hier könnt ihr gerne was Schönes damit machen. Aber das ist ja nicht der Zusammenhang. Das ist ein Riesengeschäftsmodell, und das haben Gates und Buffett eben 2000 so richtig angefangen umzusetzen. Das war ja nur der Anfang. Man muss sich mal klar machen, dass der Rockefeller hieß der, so von früheren Zeiten, der war auch mal so vor Bill Gates.
Der Name sagt mir jetzt gar nichts.
Ja, war auch so ein, war auch relativ erfolgreicher Geschäftsmann.
Ja.
Der hat, glaube ich, im Lauf seines gesamten Lebens dann auch in Stiftungen, die eigene Unternehmen so halfen, 540 Millionen investiert, wären heute umgerechnet 6 Milliarden. Viel Geld. Und Billy hat in einem Jahr, wir reden von dem ersten Jahr seines Engagements als Gutmensch, sag ich mal 16 Milliarden auf den Tisch gelegt. Er wusste schon warum. Er spricht ja selbst von einer 2000-fachen prozentigen Verzinsung seiner Investitionen auf diesem Wege. Und auch das ist eine Reaktion gewesen auf die Umbrüche 2000.
Was ich jetzt noch beitragen kann, ist, dass es in Deutschland natürlich ähnliche Phänomene auf niedrigerem Niveau gibt, etwa die Familie Mohn und der Bertelsmann-Konzern, die haben ja auch Stiftungen, mit denen habe ich mich ausführlicher beschäftigt. Das Interessante ist, dass man auch als politikberatende Instanz selber Einfluss genommen hat auf das Stiftungsrecht insgesamt. Ja, das ist also das Schöne, dass man ja dann nicht nur Objekt der Politik ist, sondern auch Subjekt der Politik. Und die machen sich auch philanthropisch etwa um Bildungspolitik Gedanken und die Digitalisierung und all diese Punkte. Also das passt, das fügt sich wunderbar ineinander. Und es ist jetzt, einerseits erzählt es von der Intelligenz dieser Akteure und zum anderen erzählt es natürlich auch von der Schwäche eines Gemeinwesens, die denen das gestattet, so Steuerschlupflöcher zu nutzen und entsprechend. Naja, gut.
Aber gerade um das noch mit Mohn und Bertelsmann, was dein Thema, du weißt ja auch, dass das Kaiser Bill, inzwischen ist er ja Kaiser der Welt, aber damals tatsächlich sich als erstes vorgenommen hat, den Bildungssektor, also beginnend in Afrika und in den USA, das ist ja inzwischen komplett dominiert, aber alles andere danach eben auch. Also wir waren, das ist, man sollte die Geschichte vielleicht auch nochmal komplett erzählen. Ich habe sie in dem kleinen Wer, wenn nicht Bill-Buch angefangen oder angerissen. Aber es betrifft ja alle Bereiche, dass man sagt, wir haben erstmal holen wir uns den gesamten Bildungssektor, dann holen wir uns den ganzen Landwirtschaftssektor und ganz Afrika, dann holen wir uns den Pharmasektor und dann den Energiesektor. Und es steht immer, wie auch jetzt, ein jährlicher Umsatz bei der Klimafrage von 700 Milliarden im Raum. Also wir machen hier keine halben Sachen. Und das hat damals tatsächlich richtig Fahrt aufgenommen. Auch da wäre es wieder einfach, die Lösung zu finden, aber es ist ja nicht unsere Aufgabe. Wir sind ja hier nur so Chronisten, wir beobachten ja nur.
Genau, genau. Ja, was da auch dann ganz gut passt, ist die Privatisierung der Bundespost. Das müssen wir vielleicht auch nochmal sagen. Also mit der
war das 2000?
Ja, die Bundespost, okay. Nicht die Telekom, ne, sondern okay. Die Bundespost wurde privatisiert 2000. Könnte man in dem Zusammenhang auch noch erwähnen, dass jetzt die Regierung Schröder, Fischer, also Rot-Grün, bestimmte angebahnte, aber von Kohl nicht radikal durchsetzungsfähige Projekte vorangetrieben hat im Sinne der neoliberalen Ordnung, so nannte man das damals, müssten wir auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Und das führte dazu, dass also bestimmte Infrastrukturen und Unternehmen, die eigentlich in Staatsaufsicht gehörten bis dahin, wie die Kommunikation, der Transportwesen, Bundesbahn, privatisiert werden sollten und damit eben scheinbar die Trägheit der Beamten überwunden werden sollte. Wir erinnern uns an die Postbeamten, wo man ewig in der Schlange stand und das dauerte ewig. Heute steht man aus anderen Gründen in der Schlange, weil das Personal nicht da ist, aber dafür kann man die dann nachher evaluieren und die Gewinne gehen eben in jemand anders. Jedenfalls wurde uns versprochen, dass dadurch alles besser wird. Das haben wir gemerkt bei der T-Aktie. Ich glaube, die war auch dafür gedacht und eben, kann man zeigen, dass sozusagen der Zugriff für Leute wie Bill auf diesen vom Staat nicht besonders gut verwalteten Kuchen ermöglicht wurde.
Ja.
Ja, Mensch, was haben wir denn noch?
Ein bisschen was Buntes, hoffe ich, zum Rausschmeißen für alle. Also jetzt irgendwie heitere Dinge, ich weiß aber gar nichts. Also
ich habe noch was so Ernstes. Ernst.
Ich habe noch was Ernstes. Ich sage mal was Heiteres, ich habe noch was Ernstes. Hm? Ja,
sag
mal.
Die UMTS-Versteigerung, sagt dir das noch was?
Ja, mir schon. Falls jemand unter 40 mithört, muss es erklären. Ja, das waren.
Da ging es, glaube ich, Frequenzen für die mobile Telefonie, die damals ja im Aufbruch war, das, was wir heute kennen. Und da konnten sich Unternehmen beteiligen.
5G.
Ich weiß nicht, wie viel G ist, aber
2G.
A, B, C, D, E, ich glaube, die waren noch bei E. Jedenfalls wurden diese Lizenzen versteigert und es gab gewaltige Staatseinnahmen und man hat auch irgendwie überlegt, was man damit. Ich weiß gar nicht, was aus dem Geld geworden ist, aber man hat gesagt, also uns geht's großartig. Und die Unternehmen, die haben sich ein bisschen übernommen damit, aber zumindest wurde die Grundlage für die mobile Kommunikation damit auch weiter ökonomisch verstetigt. Und dann, was mir jetzt auch nochmal eingefallen ist, nachdem wir da jetzt auf diese Weichenstellungen zu sprechen gekommen sind, dass das Human Genome Projekt abgeschlossen wurde. Da ging es also um die Entschlüsselung des menschlichen Genoms. Und ich erinnere mich, dass da diese Biotech-Unternehmen, also dass auch die ziemlich heiß galten, also in diesem, nicht nur eben die Kommunikations- und Datenindustrie, sondern auch die Thematisierung von menschlichem Leben mit technischen Mitteln wurde damals ziemlich gehypt. Also da gab es da auch Empfehlungen für Studiengänge, die entstehen sollten, oder junge Leute sollten sich in dem Bereich engagieren und die Jobs sollten da entstehen. Und man sieht ja auch, wie die Früchte jetzt ökonomisch eingefahren werden im Zusammenhang etwa mit modernen Impfstoffen oder anderen Möglichkeiten, das Leben der Menschen zu verbessern.
Das hätte ich jetzt ein bisschen später verortet können. Danke für den Hinweis. Also das war der Punkt, an dem die Ethik zur Genethik wurde und Alena Büchs beschlossen hat, dass sie
Politikerin wird.
Dass sie was?
Politikerin wird. Ja.
Verstehe. Und was haben wir noch? Wir hatten noch eine US-Wahl, die können wir jetzt aber auch weglassen, weil wir sie in unserer hoffentlich irgendwann kommenden 2001-Zeitenwende.
Ja, sag ganz kurz, wer wurde gewählt?
Es wurde gewählt George W. Bush, der junge Bush, nicht der Senior, der vorher einen Irakkrieg verloren hatte. Er brauchte dann ja einen Nachfolger, der das dann nochmal macht. Die Wahlen in den USA damals haben doch sehr deutlich aufgezeigt, wo die Grenzen dieses Systems sind. Also du kennst dieses Motto von den damaligen Wahlautomaten.
Nein.
We don't count because you don't count. Aber wir
zählen,
nein, wir zählen nicht, weil sie nicht zählt. Ja, genau. Also das war denkbar knapp. Es wurde dann entschieden mit 530 Stimmen, glaube ich, im Bundesstaat Florida zugunsten von.
Und das, obwohl wirklich fälschungssichere Maschinen gewissermaßen den Wahlvorgang objektiviert haben und den Faktor Mensch damit ausgeschlossen haben?
Ja, gut, also wenn man sich das Ganze von außen anguckt, das ist schon ein interessantes Wahlsystem, das amerikanische. Der andere Kandidat war Al Gore, du erinnerst dich vielleicht, dieser sich am Klimawandel dann bereichernde vormalige Vizepräsident von Bill Clinton.
Ja.
Und das ist ja
so. Ich dachte mal, der wäre bei Depeche Mode gewesen, aber.
Ja, man hat ja mehr Stimmen bekommen und mehr Prozente über das ganze Land gesehen, aber in den USA ist es ja nicht so, dass man deshalb Präsident wird, sondern da gibt es ja pro Staat eine bestimmte Anzahl an Wahlmännern, die dabei rauskommen. Und der Staat Florida hat, glaube ich, 23 Wahlmänner. Das heißt, es ging darum, wer gewinnt Florida. Und Florida hatte einen Gouverneur, der hieß zufällig auch Bush und
war aber nicht verwandt mit dem George.
Bruder.
Ach so.
Und die Republikaner hatten dann auch die Kontrolle über den obersten Gerichtshof, der dann entscheiden konnte, wie immer aufzuzählen. Also war eine interessante Erfahrung mit einer Bananenrepublik.
Aber müssen wir nicht froh sein, dass damals der George Bush gewonnen hat?
Ich meine,
dass
es ein bisschen verzögert worden ist mit dem Klimaklebern, meinst du?
Genau, ich meine, hätten wir anstelle der ganzen Kriegsgeschichten wahrscheinlich früher die Freuden der Klimarettung genießen dürfen.
Ja, na gut, das nochmal, das ist dann 2001. Ich glaube schon, dass es wichtig war, dass ein Bush, also einer von den Leuten, die gut befreundet waren mit den Bin Ladens, im Jahr 2001 den Präsidentenstuhl besetzen darf und nicht Gore. Das war, glaube ich, der Hintergrund dieser Entscheidung. Aber das machen wir ja dann in dem anderen Jahr.
Obwohl, das ist doch interessant, wenn man so sich jetzt vorstellt, die Geschichte hätte auch völlig anders verlaufen können.
Hm.
Oder?
Ja, ganz generell. Was meinst du? Also wenn Gore gewonnen
hätte. Ja, dann hätten wir jetzt, sagen wir mal, 20 Jahre Klima gehabt.
Und er ist jetzt in 9/11.
Und würden jetzt erst die... genau. Ja, ja. Hm. Dann würden die Leute sich heute an was ganz anderes kleben. Da würden die, ja... Das ist doch Wahnsinn, oder? Wie von sowas, von so kleinen Zufällen abhängt.
Ja.
So der Flügelschlag eines Schmetterlings in einem floridanischen Wahlautomaten.
Automaten, ja, genau.
Schreibt Geschichte, verrückt. Und da sagt man immer, sozusagen, dass der Einzelne keine Rolle spielt, ja.
Der einzelne Schmetterling hat dann doch eine Rolle gespielt, ja. Nee, was haben wir noch? Haben wir noch was? Nee. 2000. Ja, wir wollten noch über eigentlich Harry Potter sprechen, das können wir aber auch 1997 machen, vielleicht? Oder möchtest du?
Nee, das machen wir 97.
Ich könnte sonst die Gelegenheit nutzen und allen zeigen, dass das hier hinten keine Fototapete ist, weil dann könnte ich hier ein Buch rausziehen. Soll ich
das mal machen? Zeig mal, ja, holen wir trotzdem. Ja,
einfach nur eins von den späteren. Nicht denken, wir beide würden vor einer Tapete sitzen.
Nein.
Was ja viele immer tun. Ich halte mir das jetzt aber später.
Oder die behaupten dann auch irgendwie völlig dreist, es wären dieselben Bücher.
Ja, das ist ja überhaupt gar nicht. Aber sieht man, dass
das nicht der Fall ist, weil bei mir steht es ja noch. Ja.
Bei dir steht es gar nicht, wenn ich da mal so hingucke.
Also das Buch.
Ja, nee, das Buch steht da gar nicht. Das sieht ja völlig anders aus bei dir, Design natürlich. Des Regals. Also entschuldige. Das war krass. Nee, aber es war ja wirklich spannend. Aber
kann ich dich denn noch verführen, sag mal, das Ereignis deines Lebens zu erzählen? Du hast ja, hast ja Kontakte mit Justiz und Medien auch
ja, bekommen. Ja. Nee, ja. Aber gehört das ja gar nicht hierher. Vielleicht können wir das auch wegschneiden. Ich wusste, Schade. Dass du das machst. Ja, nee, ich kann das gerne machen.
Du hast das vielleicht erzählt, ja, aber du musst es nicht. Also, ich meine, wir würden jetzt zwar alle sehr enttäuscht sein, aber.
Ja, wenn das ein persönlich biografisches PS erlaubt ist, ja, es war ein sehr aufregendes Jahr für mich. Ich habe all meine, das war so, ich habe gute Pläne gemacht in dem Jahr, also dann ist alles völlig anders gekommen. Das ist so ein Dauerthema. Weiß nicht, ob du das auch kennst. Hast du auch manchmal das Gefühl, du hast Einfluss auf dein Schicksal und dann macht das Schicksal irgendwas ganz anderes?
Das geht mir permanent so.
Ja, aber es gibt auch Momente, wo man dann denkt, wenn ich jetzt das und das mache und so weiter und ich habe auch die Gelegenheit, dann wird das so und so. Das war für mich.
Wenn man sich so im Driver-Seat fühlt, ne? Und dann plötzlich merkt, man sitzt nur auf diesem kleinen Drehkarussell auf der Kirmes, genau, ja.
Naja, ich hatte vorher sehr, sehr erfolgreich Fernsehen gemacht und den Herrn Reinhold Beckmann irgendwie jeden Tag begleitet und betreut. Und
zum gegenseitigen, jetzt bist du bei mir gelandet, ja.
Zum gegenseitigen Erfolg, zur gegenseitigen Freude und vielen Preisen und Quoten und das nicht alles mit Dutzende von Formaten gemacht nebenan. Und dann war es aber ja auch vorbei, dann habe ich Herrn Beckmann noch zur ARD getragen mit seiner eigenen Talkshow und hat mir gesagt, so jetzt möchte ich wieder Bücher schreiben, Romane und so Zeug. Hatte auch die Möglichkeit und auch privat irgendwie neue Verhältnisse und deswegen habe ich einen Roman geschrieben in 1999 und den dann auch mit einer selbstgebastelten schönen Marketingstrategie so in die schon bestehenden Internetze, auch wenn die noch aus Holz waren, aber ich konnte das mit meinen Freunden und Programmierern damals schon ganz gut. Also der Plan war sehr gut und das Buch hieß damals Psychopathos und es ging um, was war so ein, was ich gerne mache, so ein Mix, so ein Crossover, Parodie, Komik, Fantasy, Mix, so der Herr der Ringe auf Motorrädern. Ist schön geworden, wir haben eine schöne Kampagne gemacht mit Schauspielern in Berlin und Hamburg, so mit Zwerg Azrael, der durch die Fußgängerzonen läuft und die Menschen anspricht.
Was ging
und sagt,
heute gar nicht
sagt
mehr.
Mir, wo Magnus Morgenstern wohnt. Lief alles hinaus nur auf diesen Veröffentlichungszeitpunkt, das war dann der 30. August, also dass wir wussten, da läuft unsere Strategie hin und dann vermarkten wir auch den Autor. Es gab auch ganz guten Vorlauf mit der sowohl Businesspresse als auch mit der normalen Presse und gut Pointe. Am Erscheinungstag machte die Bild-Zeitung auf der Titelseite mit irgendwie Sven Böttcher richtet seine Freundin auf dem Bügelbrett hin und seine zwei Kinder. Und das war so, dass ich in dem Moment wirklich dachte, Karma, hast du zu viel Rindfleisch gegessen? Also das muss doch jetzt wirklich nicht sein. Dieser Sven Böttcher kam aus Hamburg.
Ach, das war es gar nicht du?
Nein, das war gar nicht ich.
Ach
das
so.
War ja das Überraschende.
Ach so,
daran.
Weil ich dachte, das wäre jetzt Teil der Kampagne, dass du jetzt dann noch irgendwie deine Angehörigen umbringst und dann mit dem Buch nochmal so einen kleinen Schub verpasst.
Dieser komische Typ schreibt irgendwie dann irgendwie Psychopathos über die ist das Böse, das aufsteigt aus den Kellern der Welt in die Kinderseelen und alles ganz schrecklich. Und dann steht in der Bild-Zeitung irgendwie, richtet seine Ex-Freundin hin. Ich hatte damals wirklich gerade eine Ex-Freundin. Die wurde dann viel angerufen, ob sie denn noch lebt. Und um die nicht amüsante Anekdote zu beenden, es ist auch, ich war ganz gut vernetzt und es gab dann ja auch die Bild-Zeitung, die sagte, sollen wir da jetzt was draus machen? Also aus diesem historischen Vorfall. Du schreibst Psychopathos und ein Typ, der nebenan wohnt und genauso heißt, entpuppt sich als Psychopath. Ich habe darauf dankend verzichtet und habe dann beschlossen, dass ich ab da alles anders mache und nie wieder einen Roman schreibe. Habe ich dann ein paar Jahre später doch nochmal gemacht, aber das war interessant.
Aber was mich jetzt als Protestant und Philosoph natürlich freut, dass du eine unbestechliche Seele hast. Dass ja. Du weder dein angeschlagenes Dotcom-Unternehmen zulasten des Kleinanlegers verscherbelt hast, noch, dass du dich in die Niederungen des Boulevards begeben hast und eine Gewalttat ausgebeutet hat als Marketingwege für deinen Roman.
Können wir da
das
ganz
heißt,
kurz,
du stehst mit leerem Konto da, aber kommst in den Himmel.
Ja, da können wir da noch ganz kurz bleiben. Das ist spannend. Also weil du das jetzt zumindest erlaubst, dass ich das noch zwei Sätze mit dir vertiefe. Das ist ja nicht besonders schlau, was ich gemacht habe. Also gibt auch durchaus viele Stimmen, gab es dann auch im Nachhinein von der Firma bis zu diesem Nicht-Ausnutzen von dieser Tragödie dann, die dann ist einfach dumm. Und da hast du jetzt völlig recht, weil das ist ja so ein unser und deine und meine Auffassung ist, glaube ich, anders. So verhält man sich nicht, das ist nicht anständig. Ob das jetzt jemand mitbekommt oder nicht, nö, das mache ich nicht. Und ich bin mir selbst und wenn ich an irgendeine höhere Moral oder einen Schöpfer oder sonst was glaube, dann bin ich dem verantwortlich, aber eigentlich mir selbst und meinen Werten und das passt da nicht rein. Das kann natürlich völlig falsch sein, ne? Das wissen wir auch. Also so.
Das ist ja der Unterschied zwischen Weisheit und Klugheit. Ne? Klugheit ist eben das funktional zu tun und immer mit dem Strom zu schwimmen und die beste Welle für sich selbst rauszusuchen und Weisheit ist eben, sich auf das Gute hin zu orientieren. Und ich weiß nicht, ob, wenn alle Menschen im Jahr 2000 deine Eier gehabt hätten, ob wir dann nicht in einer anderen Welt leben würden.
Das Verrückte ist, Matthias, ich glaube nicht, dass man weißt du ja, ich glaube nicht an den freien Willen und ich konnte mich nicht anders entscheiden. Nein, ich konnte mich ja nicht anders entscheiden. Das ist einfach in meinem zum damaligen Zeitpunkt, ich würde es auch heute nicht anders entscheiden, aber also da kann ich mir keinen Credit zurechnen. Ich kann das nur beobachten und sagen, ja, so habe ich das entschieden. Und finde es im Nachhinein auch, hadere nicht damit, sagen wir es mal so. Ich finde das immer noch richtig, so zu entscheiden.
Ich will jetzt nicht rechthaberisch sein, aber bin es doch.
Ja, das ist doch klar.
Wovon hast du denn Gebrauch gemacht, wenn ich von deinem freien Willen? Also du hattest ja die Option, zwischen zweierlei Sachen. Und allein, dass wir jetzt den anderen einen Vorwurf machen, liegt ja daran, dass wir ihnen unterstellen, dass sie auch hätten anders handeln können. Also dann wäre Bill auch entschuldigt, dann wäre er ja ein Getriebener seiner schweren Kindheit. Ich meine, so als Bill Gates aufzuwachsen, ist ja auch nicht leicht und er ist ja so sozialisiert worden und seine Genetik.
Ja? Das ist so ein kleines PS, ja, aber das natürlich konnte ich damals nicht anders entscheiden, als ich entschieden habe und Bill auch nicht. Also das ist tatsächlich so, ich kann das aus heutiger Sicht bewerten und beurteilen, aber damals konnte ich nur so entscheiden. Und ja, das heißt, ich hatte keine Option. Ich kann
aber
mir dann
vorstellen. Aber es bestand eine Option. Aber jetzt quetschen wir uns hier. Ja?
Na, das würde ich gerne mal mit dir ganz lange machen, dieses Gespräch. Ja, weil das ist ja tatsächlich die Frage. Ja, natürlich kann ich mir das vorstellen. Ich kann mir auch heute vorstellen, das ist ein bekanntes Beispiel, ich bin ja frei. Ich kann herausgehen und irgendjemanden hauen oder überfahren oder sonst was machen. Aber die Möglichkeit habe ich nicht. Weil ich.
Wir diskutieren das in der eigenen Sendung.
Ja, okay, das machen wir. Ja, oh ja, haben wir einen freien Willen. Sven nicht, Matthias ja.
Ich schon, ja.
Gong. Gutes Schlusswort, ja. Oder hast du noch was?
Gong, was wollte ich noch
sagen? Damals hat Klitschko noch geboxt, da hat er noch Sachen gemacht, die er konnte. Naja, okay.
Ja, und er hat ja auch promoviert an der Sporthochschule Köln, ne?
Ja, Wladimir oder der andere?
Ich weiß nicht, glaube ich sogar beide. Das
sind noch Zwillinge, ne?
Ja. Ja. Ohne ChatGPT. Was haben wir denn noch? Ne? Mein Zettel ist ab. Ach, Herr Schwanitz. Aber das lohnt sich ja nochmal ein eigenes Thema.
Herr Schwanitz.
Alles, was Bildung, alles, was man wissen muss. Ja?
Ja, ich erinnere mich. Das steht hier, glaube ich, sogar irgendwo noch verstaubt. Und das war nicht gut. War das nicht so ein Best-of-Bildung? Und danach ist jeder gebildet?
Genau. Die Illusion, die geschaffen wurde, ist, wenn du nur die richtigen Kulturpartikelchen memorierst und auf einer Cocktailparty zum Besten geben kannst, bist du gebildet. Naturwissenschaften hat er gar nicht drin, Kontext hatte er nicht drin.
Naturwissenschaften gab es dann ein extra Buch.
Ja, musste dann nachher gemacht werden.
Fischer irgendwo, ja, ist dann auch noch erschienen.
Ja, also auch so eine Art Vorbereitung auf die Kommodifizierung oder die warenförmige Gestaltung der Bildungsfrage. Also ich fand es ambivalent. Wobei, glaube ich, es gab noch so einen zweiten Roman, wo er irgendwie über so eine Universitätsbiografie gesprochen hat. Den fand ich ganz witzig.
Mhm.
Aber
das war jetzt keine Leseempfehlung. Bildung sollen wir dann lieber nicht lesen.
Nein, lieber sich selber
anders holen. Ja. Und ein bisschen mehr Mühe darf es schon sein. Ah, gut, da freue ich mich jetzt auf das Gespräch über den freien Willen. Das müssen wir wirklich mal machen.
Ich bin dagegen.
Das Gespräch.
Nein.
Das ging das Gespräch. Ja, vielen Dank.
Als Beleg meines freien Willens. Ja.
Okay, nee, das ist fein. Dann gehe ich jetzt wieder in die Sonne. Ich soll aber, meine Tochter hat mir gestern noch als Rechercheergebnis in die Mail geworfen. Das fand ich ganz süß von ihr, neben die besten Filme des Jahres, die wir jetzt nicht gemacht haben. Aber schrieb mir dann in die Mail, du weißt, dass Dänemark 2000 den Euro abgelehnt hat. Und da habe ich dann gesagt, nein, das wusste ich nicht, aber ich finde das weiterhin eine gute Entscheidung. Wir sprechen uns dazu dann nochmal.
Ja,
nach dem Platzen der Euroblase.
Ein weiteres urologisches Thema.
Ja,
ich muss aufs Klo.
Ja, gut, dann machen wir nach demnächst eine urologische Sondersendung zu Blasen und so. Ich habe gesagt, zu Blasen. Mein Gott.
Ja, gut. Wir sind wieder auf Niveau.
Ja, unterm Stammtisch.
Das ist in diesem Sinne,
mach's
gut.
Du auch.
Tschüss.